Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Selfie-Podcast, dem Selbsthilfe- und Gesundheitspodcast vom Gesundheitszentrum Göttingen e.V. Ja, hallo. Die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Logopädie. Es soll um die Ausbildung gehen, um Aufgaben, um Grenzen. Was genau ist überhaupt Logopädie und zu welchen Themen kann ich mir da Hilfe suchen? Wir haben wie immer einen tollen Gast, die Frau Benedikta Müller.
Hallo.
Hallo Frau Müller, schön, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und Ihre Expertise. Frau Müller, Sie sind die Schulleitung der Logopädie-Ausbildung. Können Sie vielleicht ganz kurz genauer umreißen, was Sie genau machen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Mag gerne ein paar Worte dazu sagen. Sie haben schon gesagt, ich leite die Schule für Logopädie der Universitätsmedizin Göttingen. Im Studiengang Therapiewissenschaften Schwerpunkt Logopädie. Das ist eine Kooperation zwischen der HAWK Hildesheim, Holzminden-Göttingen und der Universitätsmedizin Göttingen im Gesundheitscampus Göttingen.
Wunderbar.
Genau.
Wie sind Sie denn persönlich zur Logopädie gekommen?
Ja, ich hatte eine, wie soll ich das sagen? Mein Weg zur Logopädie ging über eine eigene Schwierigkeit, und zwar habe ich selbst nach einer längeren Heiserkeit im Alter von 22 Jahren eine Stimmstörung entwickelt. Das heißt, ich hatte sehr schnelle Stimmermüdungserscheinungen, war heiser, konnte nicht mehr singen und habe dann Logopädie bekommen bei einer sehr tollen Therapeutin und habe mich dann für den Beruf begeistert.
Ja.
Und habe mich dann nach meinem Studium, war damals schon im Studium Germanistik und Anglistik und habe mich dann für die Ausbildung zur Logopädin entschieden.
Ja, auch spannend.
Mhm.
Und das ist ja dann auch die Arbeit mit Sprache, mit Stimme, mit Kommunikation.
Ja.
So kann man das vielleicht, kann ich das als Laie so sagen?
Ja, sehr gerne. Ja. Da haben Sie schon ganz viel genannt.
Ja.
LogopädInnen behandeln Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens und des Hörens.
Mhm.
Also Kommunikation im weitesten Sinne.
Ja.
Alles das, was ja, mit Sprache, Sprechen, Stimme zu tun hat.
Ja, okay. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Was macht eine Logopädin, ein Logopäde, der befasst sich mit Menschen, die da Herausforderungen haben,
ja,
und versucht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen wahrscheinlich?
Ja, gemeinsam mit den PatientInnen.
Mhm.
Das Setting in der Logopädie ist hauptsächlich ein 1-zu-1-Setting. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich in Einzeltherapie,
mhm,
mit PatientInnen aller Altersklassen.
Mhm.
Je jünger die PatientInnen sind, aber auch je älter die PatientInnen sind, umso mehr sind auch die Angehörigen Teil der Therapie.
Ja.
Und wir erarbeiten im Anschluss an die Diagnostik ein Konzept für die Therapie, in dem die PatientInnen auch aktiv mitbestimmen können, was ihre Ziele sind.
Ja, und Sie haben jetzt gesagt, das Altersspektrum ist sehr weit gefächert.
Ja.
Das heißt, es kommen auch schon sehr, sehr junge Menschen,
ja,
Kinder mit den Eltern zu Ihnen.
Ja, auch schon davor, zum Teil Kinder mit sogenannten Fütterstörungen, wenn es frühgeborene Kinder sind,
mhm,
oder Kinder ja, mit neurologischen Einschränkungen.
Ja.
Aber eben auch PatientInnen am Lebensende. Auch die palliative Logopädie ist ein relativ neues Gebiet.
Ja, und das ist für mich tatsächlich auch neu. Schluckbeschwerden sind auch Inhalt der Arbeit.
Ja.
Okay.
Ja. Therapeutinnen behandeln auch Schluckstörungen.
Mhm.
Da gibt es auch andere Berufsgruppen, die auch, mhm, bei dem Thema Schluckstörungen, gerade bei PatientInnen zum Beispiel, die im Krankenhaus sind, eine Trachealkanüle hatten und, mhm, entwöhnt werden oder auch die im Altersheim sind, da arbeiten auch Pflegekräfte oder ErgotherapeutInnen,
mhm,
oder auch zum Teil PhysiotherapeutInnen mit. Aber es ist auch ein primäres Behandlungsgebiet der Logopädie.
Ja, das heißt, die Menschen können nicht gut schlucken.
Ja.
So stelle ich mir das vor.
Ja. Ja.
Warum auch immer?
Genau. Manchmal ist das Folge eines Schlaganfalls zum Beispiel.
Mhm.
Es gibt manchmal auch Störungen im Schluckakt, die aufgrund des Alters, also ganz physiologische Alterungsprozesse auftreten. Und bei Kindern ist es zum Beispiel häufig so, dass aufgrund von funktionellen Schwierigkeiten oder Zahnfehlstellungen der Schluckakt nicht richtig ausgeführt werden kann.
Ja.
Oder aufgrund von muskulären Schwächen zum Beispiel die Zunge beim Schlucken gegen die Zähne drückt und so die Zähne verschiebt.
Ja.
Und dann arbeiten LogopädInnen unter Anweisung von KieferorthopädInnen, ja, um ein gutes Ziel zu erreichen.
Ja, verstehe. Und jetzt sind Sie persönlich auch involviert in die Ausbildung.
Ja.
In Göttingen.
Ja.
Und vielleicht können Sie ganz kurz umreißen, wie denn das, man sagt Studium, glaube ich, oder? Oder sagt man Ausbildung?
Ein duales Studium.
Ein duales Studium, genau.
Genau, es gibt unterschiedliche Wege zur Logopädie in Deutschland.
Ja.
Und hier in Göttingen sind wir seit 2016 ein dualer Studiengang. Das heißt, es ist ein Studium,
ja,
in das die Ausbildung integriert ist. Deswegen nennt es sich einen ausbildungsintegrierenden Studiengang.
Ja, jetzt eine interessante Frage, wie ich zum Beispiel auch bei Physiotherapeuten immer wieder überrascht bin. Kostet diese Schule Geld? Also die Schülerinnen und Schüler, zahlen die dafür?
Das gibt es
noch
in Deutschland.
Ja.
Bei uns bekommen die Studierenden, weil sie Dualstudierende sind, ein Ausbildungsgehalt.
Ja, stimmt. Also sie haben quasi einen Ausbildungsvertrag und sind dann auch, dual bedeutet ja, man ist teilweise schulisch im Austausch, und aber eben auch betrieblich.
Ja,
genau.
Ganz genau. Und hier in Göttingen ist es so, dass es anders, als man das vielleicht von anderen, von anderen dualen Studiengängen kennt, nicht zeitlich getrennt ist. Also man hat keine Blöcke in der Logopädie, sondern es ist verzahnt. Und das bedeutet, dass die Studierenden zum Teil hochschulische Tage haben, zum Teil Tage an der Berufsfachschule, aber auch manchmal beides an einem Tag.
Ja.
Also es kann sein, dass Studierende bei uns an der Hochschule starten, dann zur Berufsfachschule wechseln, dort theoretischen Unterricht haben und dann auch noch praktische Ausbildung haben, weil ein Großteil unserer praktischen Ausbildung an der hauseigenen Ausbildungsambulanz stattfindet.
Ja, das wäre nämlich gleich die nächste Frage gewesen. Welche Betriebe, welche Einrichtungen stehen denn zur Verfügung? Ich stelle mir es so vor, eine Logopädin ist niedergelassen in Göttingen oder wo auch immer. Und dann kann da jemand dazukommen und Teil der Ausbildung da machen. Das andere, was natürlich naheliegend wäre, dass man gleich in der UMG was Adäquates eingerichtet hat. So stelle ich es mir vor.
Ja, also Sie haben mit allem recht. In Göttingen ist es so, wir haben ein Modell, das wir, ja, an dem wir lange gearbeitet haben. Und der Großteil der praktischen Ausbildung findet in der Ausbildungsambulanz der Berufsfachschule statt, ca. 80%. Und dabei sind auch Hospitationen und angeleitete Therapien in den Abteilungen der UMG enthalten. Und dann gibt es einen geringen Teil, das sind externe Praktika. Zum Beispiel in einer freien Praxis von 4 Wochen und in einer Reha-Klinik von 6 Wochen.
Ja, jetzt ist ja immer auch die Frage, und das ist ja auch ein großer Vorteil an einem FH-Studium, das sagt man zum Beispiel auf jeden Fall immer, dass das Studium dort, die Ausbildung dort sehr viel praxisnaher ist, als ich das vielleicht von der normalen universitären Ausbildung kenne. Vielleicht ist es auch ein Vorteil. Stimmt das denn?
Ja, da die Ausbildung ja voll integriert ist in das duale Studium, die einen sehr hohen Praxisanteil hat, findet wirklich sehr viel Praxis, ganz verzahnt mit den theoretischen Inhalten im Studiengang statt. Das ist auch etwas, worin wir sehr viel Arbeit investieren, die Kolleginnen der HWK und wir Kolleginnen der Berufsfachschule, sodass zum Beispiel Therapien und deren Inhalte erprobt werden in der Theorie, der fachliche Input auch von den Kolleginnen der Hochschule kommt und das dann in der Praxis erprobt wird und wieder zurückgespielt wird in die Theorie.
Finde ich total toll, weil ich tatsächlich auch erlebe und den Eindruck habe, dass es ja auch eine Wechselbeziehung ist, dass auf jeden Fall die Studierenden profitieren, klar, und das Arbeitsleben schon mal praktisch kennenlernen, was ja in einigen Studiengängen sehr viel später und in anderer Form stattfindet als in dieser Version. Und aber auch die Lehre, glaube ich, und die Forschung auch profitieren kann, weil man nah verzahnt ist mit den Kolleginnen da draußen, ja, die vielleicht auch aktuell Themen haben, die vielleicht bei der Wissenschaft noch gar nicht vorstellig geworden sind.
Ja, ja, genau. Und natürlich auch die Studierenden von Anfang an in Forschungsprojekten mitarbeiten können, in die Forschung herangeführt werden, evidenzbasiert arbeiten lernen und somit auch immer die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in das duale Studium Einzug halten und den PatientInnen damit auch zugutekommen.
Und es sind auch kleinere Semester, oder? Ist das ein Vorurteil, was ich einfach mitschleppe? Ich kenne es ja auch noch aus dem Studium. Mhm. Wir kennen Jura, wir kennen Medizin. Da sitzen 400 Studenten in einer Vorlesung. Der Professor kennt nicht alle, möchte das vielleicht auch manchmal gar nicht. Aber bei Ihnen ist ja ein sehr viel persönlicher Bezug da.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Logopädie-Ausbildung und des dualen Studiums. Es sind sehr kleine Jahrgänge. Wir nehmen 12 Studierende auf.
Wow.
Pro Jahr. Also wir starten jedes Jahr im Oktober. Und die Ausbildung ist sehr individualisiert, weil wir TherapeutInnen ausbilden.
Ja.
Das heißt, die Studierenden führen in der Regel in Zweierteams Therapien durch. Jede Therapie wird vor- und nachbesprochen mit einer Lehrlogopädin. Wir nennen das Ausbildungssupervision. Also es ist eine sehr intensive Ausbildung, in der auch sehr viel die Persönlichkeiten reifen können.
Ja, wir haben jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, dass das, was Sie anbieten, seit 2017, glaube ich.
Ja, seit 2016 haben
wir. 2016 sozusagen auf dem Markt ist, ja. Davor war es offenbar anders.
Ja.
Welche anderen Entwicklungen oder Neuerungen sind denn so die letzten Jahre zu sehen, die besonders bemerkenswert sind aus Ihrer Sicht?
Ja, also tatsächlich ist das für die Logopädie die Akademisierungsbestimmung.
Ja.
Wir warten auf ein neues Berufsgesetz, das 2026 kommen soll. Mhm. 1926 wurde bereits erstmal eine Akademisierung für die Logopädie gefordert.
Ach was.
Genau.
Okay.
Und
vor 100 Jahren?
Ja. Also. Ja, ganz genau.
Okay.
Und wir sind ja eine sehr kleine Berufsgruppe, ca. 30.000 LogopädInnen.
Ja.
Es gibt viele unterschiedliche Studiengänge von SprachtherapeutInnen.
Ja.
62 Studiengänge Sprachtherapie, Logopädie, wenn man das alles zusammenfasst. Ja, und die Neuerungen gehen tatsächlich dahin, dass es als junge Profession jetzt sehr viel mehr Forschung stattfinden kann und wir natürlich hoffen, dass wir, da wir im Vergleich mit dem europäischen Ausland oder auch weltweit, wo Sprachtherapie zumeist ein Masterstudiengang ist, mit unserem Ausbildungsniveau ja doch deutlich anders aufgestellt sind, dass wir hoffen, dass eine Akademisierung kommt.
Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört, Logopädie gibt es seit offenbar über 100 Jahren. Das ist ja tatsächlich erstaunlich. Wann ist das denn entstanden, wenn wir so historisch zurückblicken?
Ja, circa ja, in den 20er Jahren.
Mhm.
Genau, ich muss Ihnen tatsächlich sagen, dass mein Wissensgebiet darüber, wie genau die Logopädie entstanden ist, sie hat sich entwickelt aus der HNO und Phoniatrie, ist eng mit ihr verzahnt. Genau, aber wie genau da die geschichtlichen Zusammenhänge sind, da bin ich gar nicht so die Fachfrau dazu.
Ja, soll uns auch nur am Rande beschäftigen. Jetzt hatten wir schon ein, zwei Orte, wo LogopädInnen arbeiten. Natürlich Universitätsmedizin Göttingen, das große Universitätskrankenhaus. Wir haben auch schon von niedergelassenen LogopädInnen gesprochen. Gibt es da noch weitere Einrichtungen oder Orte, wo Logopädinnen zum Einsatz kommen?
Ja, überall dort, wo Menschen sind, möchte ich fast sagen. Also in Kitas, auch in Schulen sind teilweise Logopädinnen angestellt, in Reha-Zentren natürlich, in Reha-Kliniken. Logopädinnen besuchen auch Altenheime und Pflegeheime oder in Frühförderstellen arbeiten sie auch.
Ja. Also schon sehr vielseitig.
Ja, es ist ein sehr vielseitiger Beruf.
Ja.
Ja.
Jetzt traue ich mich gar nicht, meine nächste Frage vorzutragen, weil meine Frage wäre eigentlich, wie sieht denn ein klassischer Arbeitstag einer Logopädin aus? Da wird es wahrscheinlich mehrere Antworten drauf geben.
Ja, genau. Und ja, ich versuche mir jetzt gerade eine klassische Logopädin vorzustellen. Ich denke, was man sagen kann, was für die meisten KollegInnen stimmt, ist, dass sie, wenn sie eine Vollzeitstelle haben, circa 8 bis 10 PatientInnen pro Tag sehen und behandeln. Eine Therapieeinheit dauert zwischen 30 und 45 Minuten.
Okay. Und jetzt stelle ich mir selber die Frage, ich kenne es von Physiotherapeuten, man kriegt ein Rezept mit 6 Anwendungen, heißt es da, glaube ich. Funktioniert das bei der Logopädie auch so?
Ja, das funktioniert genau so. Logopädinnen behandeln auf Verordnung von Kinderärzten, Hausärzten, HNO-Ärzten, NeurologInnen. Und es sind in der Regel 10 bis 20 Einheiten, die verordnet werden.
Ja. Also es gibt auch eine Kassenzulassung.
Ja.
Ganz klar.
Ja.
Okay, verstehe. Und je nachdem, in welchem Bereich ich natürlich arbeite, ne, wenn ich an der Schule arbeite, ist das vielleicht ein anderes Thema, wie das organisiert ist.
Ja.
Da wird es wahrscheinlich keine Rezepte brauchen, sondern dann kann bei bestimmten Konstellationen die Schülerin, der Schüler, die Person, die es dann betrifft, einfach in Anführungsstrichen das in Anspruch nehmen. Okay, verstehe. Ist ja schon spannend, wie vielseitig die Gebiete dann doch sind.
Ja.
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 Ja. Wenn wir uns die letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, die Gesellschaft verändert sich, die Welt verändert sich, erleben Sie einen gestiegenen Bedarf?
Ja, der demografische Wandel, der ist für die Logopädie natürlich auch ganz bedeutsam.
Ja.
Ich hatte vorhin schon kurz gesagt, die palliative Logopädie ist ein wichtiges neues Arbeitsgebiet für LogopädInnen. Die ganzen neurogenbedingten oder altersbedingten Sprach-, Sprech-, Stimmen- und Schluckstörungen nehmen zu. Das heißt, wir bilden deswegen unsere Studierenden auch sehr intensiv dafür aus. Ja.
Genau, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, die mich umtreibt. Wenn ich bei Ihnen studiere, werde ich dann auf alles vorbereitet, also sowohl den Umgang und die Behandlung von Kindern, als eben auch der 90-Jährige, der altersbedingt eben Sprachstörungen hat.
Ja, also eine Ausbildung, eine Berufsausbildung kann grundsätzlich vorbereiten, würde ich sagen. Das heißt, die meisten unserer Studierenden arbeiten wirklich auch mit PatientInnen unterschiedlicher Altersgruppen zusammen, aber sie sehen nicht alle Krankheitsbilder, nicht alle Störungsbilder.
Ja. Aber ich stelle es mir so vor, im Bachelor-Teil des Studiengangs werden natürlich Basiswissen geschaffen und dann im Master kann ich mich zum Beispiel spezialisieren und sagen, ich möchte mein Hauptaugenmerk auf ABC ausrichten.
In Göttingen bieten wir noch keinen Masterstudiengang an.
Ach so.
Es geht bis zum Bachelor,
bis
nach dem 8. Fachsemester und danach gibt es in Deutschland unterschiedliche Masterstudiengänge,
in
denen man sich spezialisieren kann.
Verstehe, okay. Wie, oder andersrum gefragt, wenn Menschen hellhörig werden und denken, ich könnte logopädische Unterstützung gebrauchen, wie läuft es ab? Wo hole ich mir Informationen und vor allem, wen spreche ich dann als erstes an?
Ja, in der Regel ist es so, es sind ja manchmal bei Kindern, sind es die Eltern, die sich vielleicht Sorgen machen, weil ihr Kind vielleicht bestimmte Entwicklungsschritte nicht so durchläuft, wie sie das von den Geschwisternkindern kennen oder vom Umfeld kennen oder sie werden angesprochen. Dann raten wir immer erstmal mit den Fachpersonen zu sprechen, die am nächsten dran sind. Bei Kindern sind es die ErzieherInnen zum Beispiel. Und die nächsten Ansprechpersonen sind dann die KinderärztInnen.
Ja. Ja.
Und in der Regel ist es hilfreich, dann erstmal nachzufragen. Und in der Regel empfehlen dann die Fachpersonen auch Logopädie. Und wenn man aber das Gefühl hat, man kommt gar nicht weiter, dann kann man immer auch mal sich mit einer Logopädin natürlich in Verbindung setzen.
Ja, aber auch nochmal zum Verständnis. Also die Logopädin stellt nicht die Diagnose. Oder auch.
Doch, LogopädInnen, also das ist das originäre Aufgabengebiet auch von LogopädInnen, eine Diagnostik durchzuführen, einen Befund zu erheben und eine logopädische Diagnose zu erheben, die dann entscheidend ist für das Therapiekonzept. Wir behandeln eben auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung, in der dann immer auch eine Diagnose steht.
Ja, das heißt, ich kann nicht einfach so bei einer Logopädin anrufen und sagen, ich habe hier ein Thema. Das kann ich natürlich machen, aber damit sie tätig wird, braucht es eine Überweisung.
Ja.
So stelle ich es mir
vor. Braucht es eine Verordnung, also das, was wir Rezept nennen.
Genau, ja.
Eine ärztliche Verordnung.
Ja, okay. Und damit kann ich dann für mein Kind dementsprechend logopädische Hilfe in Anspruch nehmen.
Genau.
Wir haben eine wiederkehrende Rubrik, die heißt Anregung für Betroffene, Tipps für Angehörige. Gerne auch konkret, ja, wir sind ja auch ein Selbsthilfe-Podcast.
Ja.
Das heißt, haben Sie eine Anregung, einen Tipp, wenn ich Sprachschwierigkeiten habe für Betroffene oder vielleicht für Eltern von Kindern, wo die Kinder stottern, ist so das klassische Beispiel.
Ja.
Gibt es da was, was Sie den Menschen mitgeben können?
Ja, ich starte mal wieder mit den Kindern,
ne?
Also am Anfang des Lebens. Da ist es so, dass ich es ganz wichtig finde, auf die eigenen Sorgen zu hören als Eltern, die ernst zu nehmen und sich Hilfe zu holen.
Ja.
Das heißt, erstmal eine Ansprechperson anzusprechen. Und manchmal ist es so, dass uns Eltern berichten, oh, ich mache mir einfach schon so lange Gedanken und ich verbessere irgendwie immer schon mein Kind. Und es ist so, Kinder machen es so gut, wie sie können.
Mhm.
Und deshalb finde ich es immer ganz wichtig, dass die Eltern sich Entlastung suchen, Unterstützung suchen, Hilfe suchen und bei den Kindern auf den Inhalt achten und nicht auf die Form.
Ja.
Das heißt, Kinder nicht zu verbessern, wenn sie es nicht besser können.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, denn das Wichtigste für Kinder und Eltern ist ja die Beziehung zueinander.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel bei sich merkt, ich springe jetzt mal ins Erwachsenenalter, dass man, weil man einen Sprechberuf hat oder viel gesprochen hat, dass man heiser wird, dann ist es immer wichtig, wenn eine Heiserkeit länger andauert, den HNO-Arzt oder den Phoniater aufsuchen. Wenn man erkältet ist, nicht länger zu flüstern, weil das die Stimme zusätzlich schädigt.
Ja.
Ne? Viel trinken und darauf achten, die Stimme nicht zu überlasten.
Ist denn Flüstern grundsätzlich schwierig für Hals-Rachen-Bereich?
Ja, es ist tatsächlich eine Belastung für die Stimmlippen, also das, was wir als Stimmbänder kennen.
Ja.
Und man sollte deswegen nicht länger flüstern.
Und ist es deswegen schädlich, weil man es so selten tut? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde es trainieren und nur flüstern in meinem Leben, wäre es dann weniger schädlich oder ist das ganz falsch gedacht?
Nein, es schädigt auf Dauer die Funktion der Stimmlippen, weil es kein physiologisches Bewegungsmuster ist.
Okay.
Genau.
Interessant.
Mhm.
Hätte ich nicht gedacht. Wir wollen ja auch ein bisschen über die Grenzen von Logopädie sprechen. Also auf der einen Seite auch persönliche Grenzen. Wie gehe ich damit um, wenn es wirklich herausstellt im Austausch mit den Patienten, mit den Menschen, die bei Ihnen sind, dass da wirklich tiefgreifendere, komplexere neurologische Erkrankungen und Beeinträchtigungen da sind, die das Ziel, was sich der Patient wünscht, völlig unrealistisch werden lassen.
Ja.
Kann man da was zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Logopädie ist eine genuin interdisziplinäre Profession und Fachrichtung. Das heißt, der Austausch mit den behandelnden oder angrenzenden Fachdisziplinen, der ist sehr wichtig. Und gerade natürlich bei PatientInnen mit neurologischen Erkrankungen, ist die Logopädin, der Logopäde immer im Austausch mit den behandelnden ÄrztInnen. Und wir empfehlen zum Beispiel auch Termine bei, ich denke jetzt mal, bei einem Neuropsychologen, wenn das Bild unklar ist, ne? Oder wir etwas logopädisch diagnostizieren, Wortfindungsstörungen zum Beispiel, die nicht zu der ärztlichen Diagnose passen, dann würden wir immer Rücksprache halten mit den PatientInnen und dann natürlich auch mit den ÄrztInnen, wenn das Einverständnis vorliegt.
Ja. Sie sprechen jetzt den Austausch an, auch mit anderen Fachrichtungen. Hm. Wir hatten jetzt natürlich Ärzte schon genannt, HNO, ja. Hausarzt, ganz klar, auch so ein bisschen die psychologische Komponente vielleicht. Ja. Gibt es noch andere Berufsgruppen, mit denen Sie besonders eng im Austausch sind?
Ja, das sind PhysiotherapeutInnen und ErgotherapeutInnen häufig.
Ja.
Ne? Es gibt auch Gemeinschaftspraxen, das findet man ziemlich viel.
Ja.
Ja, weil PatientInnen häufiger eben auch in allen Bereichen dann Bedarf haben.
Und wie findet dann Austausch statt? Also gibt es dann einfach einen Arztbrief, den man zugeschickt bekommt, oder gibt es da Gespräche? Hm. Wie ist das geregelt?
Ja, da kann ich Ihnen jetzt nicht aus erster Hand berichten, sondern aus Gesprächen mit KollegInnen, die so arbeiten, die sagen, das Wichtigste ist immer das persönliche Gespräch.
Ja, ganz klar.
Genau, der Austausch mit den PatientInnen und dann eben auch fachbezogen über das, was den PatientInnen am meisten helfen kann.
Ja, ja. Wir haben jetzt schon so leicht darüber gesprochen, wie so der Status quo ist, wie es vielleicht auch mal war. Wenn wir so in die Zukunft blicken, gibt es bestimmte Entwicklungen in der Therapie, in der Versorgung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, die zu erwarten sind, die vielleicht auch zu erhoffen sind?
Ja, zu erwarten ist tatsächlich, dass es mehr Bedarf gibt als LogopädInnen.
Ja.
Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die LogopädInnen gut ausgebildet werden. KI ist natürlich auch für die Logopädie eine Riesenchance. Es gibt gut erprobte Apps in der Logopädie, sodass PatientInnen auch selbstverantwortlich üben können und so auch Erfolge für sich erzielen können.
Ja. Und das lernen dann Ihre Studierenden auch, sich mit KI nicht nur auseinanderzusetzen, sondern das auch zu nutzen.
Ja, das proben die üben auch den Umgang mit Apps in der Therapie.
Ja.
Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut. Da gibt es ja dann tatsächlich schon einiges. Und wenn wir jetzt so ein bisschen, Sie sagen, der Bedarf steigt, ist ja auch klar, wir werden älter und das ist ja auch gut so. Und natürlich steigen dann aber auch die Herausforderungen im Alter bei jedem ein bisschen. Und wenn wir älter werden, gibt es natürlich dann auch mehr Betroffene, wenn man das so sagen darf, die wir natürlich auch auffangen wollen und sollen. Was würden Sie sich denn gesellschaftlich, vielleicht auch politisch wünschen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde mir wünschen, dass die Logopädie als Profession gestärkt wird. Das bedeutet für mich eine Akademisierung, weil nur dann logopädische Forschung in einem größeren Maß möglich ist, damit PatientInnen von innovativen Behandlungsmethoden auch profitieren können.
Ja.
Ja, das heißt Logopädie als wissenschaftliche Disziplin.
Ja, ja. Wir kommen so langsam zum Ende, aber ich habe noch, bevor das soweit ist, vielleicht noch eine Frage. Haben Sie einen Tipp? Wir haben jetzt also viel über Beeinträchtigung der Stimme gesprochen. Wir haben auch schon erfahren, dass Flüstern gar nicht so gut ist. Wie man ja manchmal vielleicht als Laie denken sollte, weil es ja leise ist und das dann vielleicht irgendwas schont und dem ist eben nicht so. Haben Sie noch einen Tipp, wie ich Stimme und Sprache im Alltag gesund halten kann, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Die Stimme kann man sehr gut gesund erhalten über Bewegung und Stimme. Das heißt, immer mal wieder Positionswechsel durchzuführen, auf eine aufrechte Haltung zu achten und beweglich zu bleiben beim Sprechen. Sprache ist ja Kognition. Das heißt, wie kann ich mir Sprache gut erhalten? Ich denke über das Sprechen, über das Gespräch mit den anderen, über das Aufeinanderachten.
Ja, sehr wichtiger Punkt, das stimmt. Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen vielleicht noch mal kurz dazu. Sie sind ja in einer Lehrposition. Mhm. Wenn jetzt ein junger Mensch oder von mir aus gerne auch Ältere das hier hören und sagen, Mensch, das klingt irgendwie spannend, ich könnte mir vorstellen, das zu studieren. Wo können die Menschen mehr über Sie, über die universitäre Ausbildung in Göttingen erfahren?
Ja, wenn Menschen sich informieren möchten über die Logopädie allgemein, dann ist die Homepage des Bundesverbandes für Logopädie eine gute erste Anlaufstelle. Mhm. Auch wenn Menschen vielleicht Betroffene sind oder Angehörige Betroffene haben. Wenn sie sich für die Ausbildung interessieren oder das duale Studium, da gibt es die Homepage der Schule für Logopädie der Universitätsmedizin Göttingen, aber auch die Homepage der HWK für den Studiengang Therapiewissenschaften, Studienrichtung Logopädie. Mhm. Ja, genau. Und wenn Sie in einem anderen Bundesland danach suchen sollten, dann kann man da auch ganz gut auf die Seiten der Schulen oder auch der Studiengänge kommen.
Ja, wunderbar. Ja, Frau Müller, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die Expertise, für diesen kleinen Einblick in ein sehr spannendes Arbeitsfeld. Und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, hier zu sein.
Wunderbar. Ja, und für unsere Hörerinnen und Hörer auch da draußen, danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.